BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Ich dachte mir, nachdem wir uns in den letzten Wochen mit durchaus vielen nicht so erfreulichen Themen beschäftigen mussten, verlassen wir in dieser Ausgabe einfach mal die Erde und blicken von außen zurück auf die Welt und sagen, was ist eigentlich im Weltraum los? Wir wissen es, plötzlich ist der Weltraum wieder in aller Munde, Milliarden werden investiert und man fliegt doch wieder um den Mond. Warum macht man das eigentlich? Dieser Frage gehen wir heute nach und vor allem werfen wir die Frage auf, wie stellt man eigentlich sicher, dass man erfolgreich sein wird bei diesen ganzen Operationen im Weltraum? Darum geht es heute. Durchaus noch was anderes. Ich fand es aber hochinteressant, hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Bevor wir uns dem Weltraum und seine Chancen widmen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In der übernächsten Woche, am 20. April, erscheint mein neues Buch. Absturz, so retten wir Deutschland. Sie, liebe Hörer und Hörer, kennen den Inhalt des Buches ziemlich gut. Vor allem, wenn Sie Stammhörer sind. Insofern werden Sie sagen, ach, ich höre lieber Podcast und kaufe keine Bücher. Ist auch völlig okay. Ein Hörbuch soll es allerdings auch geben. Ich weise trotzdem darauf hin, weil ich mir gedacht habe, vielleicht haben Sie ja Interesse in Ihrem Bekanntenkreis, etwas dazu beizutragen, dass man mehr über Wirtschaft nachdenkt und mehr darüber nachdenkt, wie wir Deutschland wieder auf Kurs bekommen können. Und da wäre das Buch vielleicht für Sie interessant. Doch nun, genug mit der Werbung, jetzt kommen wir zum Weltraum.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
It's just everything from the training, but in three dimension and absolutely unbelievable. This is incredible.
Kathy Moonjoy.
Yeah, we caught a view of Earth in window one, and now we're completely distracted for a little bit. So awesome.
When we went to the moon the first time, and we started calling big things that humanity accomplished moonshots, and then we also think about the future and that this is just the beginning, and that there's nothing that we can't accomplish when we pull all of our differences together, not in spite of them, but when we pull them together and we work on something big for the good of everyone.
Vier Astronauten, drei Amerikaner und ein Kanadier haben eine Rekorddistanz von der Erde erreicht. Sie waren über 406.000 Kilometer von uns entfernt. So weit wie noch kein Mensch zuvor. Es war der erste bemannte Flug um den Mond herum seit über 50 Jahren. Natürlich war das medial großes Thema. Man denke unter anderem an das Glas eines leckeren Frühstücksaufstrichs, welches zufällig durch die Kapsel flog, während Live-Bilder zur Erde geschickt wurden. Und natürlich rief Präsident Trump die Besatzung an, um zu gratulieren. Das Ganze war so gesehen ein großes Medienereignis und die Botschaft war klar. Amerika ist zurück im Weltraum. Und nicht nur Amerika. Auch andere Nationen haben Sonden zum Mond geschickt. Neben den Russen, die Chinesen, die Inder und auch die Japaner. Das führt natürlich zur Frage, warum macht man das eigentlich? Geht es da nur um die Wissenschaft oder gibt es da andere Vorstellungen? In den 1960er Jahren ging es vor allem um die technologische Führerschaft in der Welt. Es ging darum, der Welt zu zeigen, wer die wirkliche Supermacht ist. Wir wissen es, am Ende waren es die Amerikaner, die Nase vorne hatten.
Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.
Heute geht es wahrscheinlich um andere Dinge. Es geht um das Geschäft. Was wir heute erleben, ist nicht einfach die Wiederholung des Apollo-Programms. Was wir erleben, ist etwas fundamental Neues. Die Potenziale scheinen in der Tat gigantisch zu sein. Das Ferry Cognitive Finance Institute rechnet in der Studie New Space das Weltall als Wirtschaftsraum der Zukunft, die wie immer in den Shownotes verlinkt ist, unter anderem dieses hier vor.
Um die Rohstoffe des Erdtrabanten ist ein wahres Rennen gestartet. Der Mond birgt nach neuesten Erkenntnissen eine Vielzahl von Ressourcen mit dem Potenzial, die Raumfahrt und die menschliche Erforschung des Weltraums zu revolutionieren. Dazu gehören insbesondere Wasser, Helium-3, hilfreich für Kernfusion, und Metalle der seltenen Erden wie Lanthanoide, Scandium und Yttrium, die vor allem in der Elektronik Verwendung finden. Der potenzielle Wert dieser Ressourcen ist immens. Schätzungen zufolge hat Wasser auf dem Mond einen Wert von über 200 Milliarden US-Dollar. Metalle repräsentieren 2,5 Billionen Dollar und Helium unvorstellbare 1,5 Billiarden Dollar. Vor dem Hintergrund dieser Dimensionen spricht die NASA bereits von einem lunaren Goldrausch. Die Ressourcen auf dem Mond könnten nicht nur als Treibstoff und lebenswichtige Versorgung für Mondkolonien dienen, sondern auch auf der Erde für Elektronik und andere Industrien von großem Wert sein. Auch bestimmte Asteroiden wie 16 Psyche, Schätzungen zufolge, hatte einen Wert von 10 Trillionen Dollar und Davida, Schätzungen zufolge einen Wert von 27 Trillionen Dollar, repräsentieren ein enormes wirtschaftliches Potenzial, vor allem aufgrund ihres hohen Gehalts an wertvollen Metallen wie Gold, Eisen und Nickel.
So gesehen ist es kein Wunder, dass der Weltraummarkt regelrecht explodiert.
Während Unternehmen in der Raumfahrtindustrie im Jahr 2005 noch einen Umsatz von etwa 175 Milliarden US-Dollar erzielten, wurde dieser bis 2024 bereits auf knapp 450 Milliarden Dollar geschätzt. Für die nächsten 20 Jahre ist absehbar, dass die Weltraumwirtschaft weiter stark expandiert. Gemäß einer Prognose von Morgan Stanley soll die globale Raumfahrtindustrie bis 2040 bereits einen Umsatz von über 1 Billion US-Dollar erwirtschaften.
Das World Economic Forum und McKinsey prognostizieren bereits für das Jahr 2035 einen Weltmarkt von 1,8 Billionen Dollar. Die Wachstumsraten liegen bei rund 9% pro Jahr. Ein wichtiger Treiber für das Marktwachstum sind die verschiedenen Satellitenprogramme.
Satelliten in der Erdumlaufbahn sind heute das Rückgrat moderner Kommunikationsnetze und ermöglichen eine unmittelbare und nahtlose globale Kommunikation. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die verstärkte Platzierung von Satelliten vorangetrieben, insbesondere seit SpaceX mit dem Start von Starlink-Satelliten in den Erdorbit begonnen hat.
Dahinter steht eine massive Senkung der Kosten. Die staatlichen Programme nach der Mondlandung waren zunächst nicht sonderlich erfolgreich. Die Kosten, um ein Kilo ins Weltall zu bringen, stagnierten über 4 Jahrzehnte lang auf hohem Niveau. Erst mit dem Auftreten von Elon Musk sind die Kosten in nur wenigen Jahren um über 90% gesunken. Das ist der wahre Erfolg von SpaceX. Und die Zahlen sind durchaus beeindruckend. Kostete der Transport eines Kilogramms beim Space Shuttle-Programm zwischen 1980 und 2011 ungefähr $55.000, sank der Preis bis heute auf $2.700 und das Ziel der zukünftigen Raketengeneration, so von Elon Musk postuliert, soll nur noch bei $10 pro Kilogramm liegen. Schon jetzt sind die Wachstumsraten im Bereich der Satelliten gigantisch. 2/3 aller aktiven Satelliten im Orbit sind Starlink-Satelliten, also Satelliten der Firma des US-Milliardärs. SpaceX hat über 6 Millionen Kunden in 140 Ländern, die die Daten der Satelliten nutzen. Wie wichtig Satelliten auch in Zukunft sein werden, zeigen diese Daten des Weltwirtschaftsforums. Man geht davon aus, dass die Nachfrage nach weltraumgestützten Lösungen in allen Sektoren deutlich wachsen werden. Im Automobilbereich, Stichwort autonomes Fahren, werden sie um über 200% zunehmen. Im Bereich Konsumgüter, Tourismus und Gesundheit über 500% und bei Landwirtschaft um über 770%. Besonders großes Potenzial also in der Landwirtschaft. Das liegt daran, dass man hier erhebliche Produktivitätsfortschritte erwartet durch den vermehrten Einsatz von Satellitendaten. So glaubt das Weltwirtschaftsforum, dass man 30% der für 2050 prognostizierten globalen Nahrungsmittellücke durch den konsequenten Einsatz von Satellitendaten schließen kann. Durch präzisere Bewässerung, frühzeitige Schädlingserkennung und zuverlässige Ernteschätzungen. Eine Kostensenkung bei landwirtschaftlichen Inputs von nur 5% entspricht bereits einer Einsparung von $8 Milliarden pro Jahr. Der Süßwasserverbrauch soll demnach um 5-10% gesenkt werden können, ebenso die CO2-Emissionen um bis zu 50 Millionen Tonnen pro Jahr. All dies nur durch die Verwendung von Satellitendaten. Wir sehen also, das Ganze ist kein Nischenthema. Es ist ein wahrer Strukturbruch, eine Revolution, die dort stattfindet.
Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt. Für Lohnverantwortliche aber jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlichen Compliance-Prüfungen, fehlerfreien Abrechnungen und der Erfüllung sämtlicher lokaler Anforderungen, alles in einem System. Vereinfachen Sie Ihre Lohnabrechnung und bleiben Sie dabei compliant. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten oder alles selbst übernehmen möchten, Personio Payroll passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf Ihre Kosten. Starten Sie jetzt entspannt in die Lohnabrechnung auf personio.de/BTO.
Europa spielt in diesem Spiel leider keine so große Rolle. 2025 sind insgesamt 324 Trägerraketen in der Welt an den Start gegangen. Nur 8 davon kamen aus Europa. Das liegt daran, dass es in Europa zurzeit noch an entsprechenden Launch-Kapazitäten für Raketen mangelt. Die europäischen Firmen sind hier in den USA um 10-15 Jahre hinterher, aber wir sind dabei aufzuholen, wir wollen zumindest aufholen und haben hier auch entsprechend erfolgsversprechende Startups, gerade auch in Deutschland. Man denke an diese Aerospace in München, die mit Spektrum die erste europäische Orbitalrakete von kontinentalem Boden aus gestartet haben, und zwar im März 2025. In der vergangenen Woche sollte es zum zweiten Start kommen. Leider musste er erneut abgebrochen werden. Rocket Factory Augsburg ist dabei, ihren ersten Start im Sommer 2026 vorzubereiten. Wir haben aber auch schon längst etablierte Player. Ich denke beispielsweise an OHB aus Bremen. OHB ist ein führender europäischer Raumfahrt- und Technologiekonzern, der sich auf den Bau von Satelliten zur Erdbeobachtung, für Navigationszwecke, für Telekommunikation und die Entwicklung von weiteren Weltraumtechnologien spezialisiert hat. Die Firma erzielt bereits heute einen Umsatz von weit über 1 Milliarde Euro und der Auftragsbestand liegt bei über 3 Milliarden Euro. OHB ist bereits seit über 40 Jahren im Markt und zentraler Partner für die ESA und für das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Wir sehen also, wir haben Startups und wir haben etablierte Player. Doch ob das genügen wird? Die Risiken sind erheblich. Wir laufen Gefahr, dass erneut gerade auch von staatlicher Seite vieles falsch gemacht wird. So berichtete die FAZ in der letzten Woche Folgendes.
Startups, kleine und mittelgroße Unternehmen fürchten, in den milliardenschweren Vorhaben nur die zweite Geige zu spielen. Weil jetzt alles ganz schnell gehen soll, drohten die vielen Milliarden einfach in herkömmlicher Beschaffungsmanier an etablierte Konzerne verteilt zu werden. Dabei sei in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an hochinnovativen Unternehmen der deutschen New Space Szene entstanden. Sie sollten bei der Projektvergabe gleichberechtigt als Auftragnehmer berücksichtigt werden. Mehr Wettbewerb zuzulassen, werde demnach die neuen Weltraumsysteme leistungsfähiger und resilienter machen. Schon in den vergangenen Wochen haben Startups, kleine und mittlere Unternehmen mehrere Brandbriefe an die politischen Entscheidungsträger in Berlin verschickt. In dem achtseitigen Schreiben, das der FAZ vorliegt, warnen sie eindringlich davor, bei Weltraumsystemen nun ausländische Monostrukturen durch neue nationale Monostrukturen zu ersetzen. Deutschland sei mit Satelliten im Hintertreffen, aber ein Quickfix helfe nicht weiter. Das Bündnis weist in seinem Schreiben darauf hin, dass Deutschland beim Aufbau eines Ökosystems nicht bei Null starte. Gezielte Ankeraufträge durch den Staat könnten jetzt das Ökosystem in eine neue Größenordnung heben. Demnach sollten unter anderem mindestens 20% der verfügbaren Weltraummittel als verbindliche Beschaffungsanforderung in einem separaten direkten Vergabepfad für junge, privatwirtschaftliche Unternehmen, Commercial Space, und kleine und mittlere Unternehmen reserviert werden. Auch sollte jede neue strategische Fähigkeitslinie, wo ein Markt vorhanden ist, mit mindestens 3 parallelen Anbietern starten. Es brauche belastbare Vergleichbarkeit statt früher Festlegung auf einen Gewinner.
Das ist richtig. Wir sollten es genau so machen, wie es die USA machen und auch China. Ein Markt schaffen mit möglichst viel Wettbewerb. Dass Frankreich, die bisher führende Raumfahrtnation in Europa, das nicht möchte, kann mich persönlich nicht überraschen.
Bis heute wird von deutscher Seite beklagt, der IRIS-2-Initiator, der frühere französische EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, habe etablierte Konzerne bei der Ausschreibung begünstigt. So sei ein Konsortium entstanden, das Mittelständler und die aufstrebende New Space-Szene in Deutschland unzureichend einbeziehe. Dabei hat Deutschland das florierende New Space-Ökosystem in den vergangenen Jahren immer wieder hochgehalten, nicht zuletzt gegen Kritik aus Europas traditioneller Weltraumführungsmacht Frankreich, das regelmäßig eine Zersplitterung von Investitionen beklagt. Es drohe ein ruinöser Wettbewerb, lautet die bis heute vorherrschende Meinung in Paris. Dabei sollte Europa im Kampf gegen SpaceX die Kräfte in der Raumfahrt besser bündeln. Vor allem in der Trägerraketenindustrie trat Berlin als Verfechter von mehr Wettbewerb auf. Der 2020 gestartete Mikro-Launcher-Wettbewerb der Deutschen Raumfahrtagentur sicherte technologieoffen eine Anschubfinanzierung. Er hatte von Anfang an das Ziel, das Quasi-Monopol der Hersteller Ariane Group aus Frankreich und Avio aus Italien zu brechen.
Genau, es wäre richtig, hier in Wettbewerb zu gehen und möglichst viel Wettbewerb anzureizen, damit Deutschland hier eine entsprechende technologische Position erzielen kann. Wir haben gesehen, die USA sind bisher eindeutig führend, wenn es ums Thema Raumfahrt geht. Wir haben gesehen, Europa hat Chancen und es ist nicht ganz sicher, ob wir diese Chancen auch richtig nutzen werden. Aber auch andere Staaten investieren massiv. Ich habe bereits Indien erwähnt, ich denke aber natürlich vor allem auch an China. China scheint hier die erfolgreiche Strategie des Aufbaus der Elektromobilität zu wiederholen, nämlich die Schaffung eines Marktes bei gleichzeitig brutalem Wettbewerb. Seit 2014 ist die chinesische Raumfahrtbranche für private Investoren geöffnet. Es ist bereits jetzt ein sehr dynamisches Ökosystem mit Dutzenden von Startups entstanden. Die Risikokapitalinvestitionen in diese Startups lagen in China 2024 erstmals über dem Niveau in den USA. 2,7 Milliarden Dollar versus 2,6 Milliarden Dollar in den USA. Unternehmen wie Landspace arbeiten an wiederverwendbaren Trägerraketen nach dem Vorbild von SpaceX. Qianfan plant eine Satellitenkonstellation von über 15.000 Einheiten. Also im Prinzip das, was heute Starlink macht. Wir sehen also, es gibt ein neues Weltraumrennen. Und jetzt wird's interessant. Ist es wieder ein Wettbewerb zwischen Nationen wie in den 60er Jahren? Vermutlich nicht. Es dürfte eher ein Wettbewerb sein zwischen Wirtschaftssystemen. Das ist zumindest die These von Rainer Zittelmann, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Weltraumkapitalismus. Nachdem wir uns in der vergangenen Woche ja so intensiv mit Kapitalismus beschäftigt haben in zwei Folgen, passt das natürlich irgendwie. Nach dem Motto, der Kapitalismus passt sich an, haben wir ja gesehen. Und der Kapitalismus ist sehr kreativ, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen. Und da kann man nur sagen, konsequenterweise, sobald es Märkte gibt, sobald es Chancen gibt, ist der Kapitalismus mit dabei. Er gehört also so gesehen auch mit in den Weltraum, wie wir heute sehen werden. Zittelmann beginnt natürlich mit einer Fundamentalkritik der staatlichen Raumfahrt, indem er sagt, naja, dass wir 40 Jahre lang keine Kostensenkung hatten im Bereich der Transporte ins All, war ja die Folge staatlicher Politik. Erst die private Initiative, erst das Setzen der NASA auf SpaceX als privaten Anbieter hat dazu geführt, die Kosten so dramatisch und drastisch zu senken. Zittelmanns Kernthese ist in einem Satz so zusammengefasst. Nur ein Weltraumkapitalismus kann Siedlungen auf dem Mars oder Bergbau auf Asteroiden möglich machen. Mit dieser Einschätzung ist Zittelmann nicht alleine. Er zitiert Greg Autry und Peter Navarro, die in ihrem Buch Red Moon Rising Folgendes schreiben.
Ein staatlich kontrolliertes Raumfahrtprogramm wird uns im Wettstreit mit China nicht den Sieg bringen. Wir werden China nicht dem Sozialismus übertrumpfen. Der Schlüssel zum Sieg im zweiten Raumfahrtwettlauf liegt in der Privatwirtschaft.
Wir sehen also, das neue Weltraumrennen ist hier angesprochen, kein Wettbewerb zwischen Nationen, es ist ein Wettbewerb zwischen Wirtschaftssystemen. Und die entscheidende Frage ist nun, unter welchen Spielregeln werden die Schätze des Alls erschlossen? Die These ist, ohne gesicherte Eigentumsrechte wird kein Unternehmer Milliarden in Asteroidenbergbau investieren. Zwar haben die USA mit dem Commercial Space Launch Competitiveness Act von 2015 US-Bürgern und Unternehmen ausdrücklich erlaubt, abgebaute Weltraumressourcen zu besitzen. Das entspricht ungefähr der Regelung, dass man Fische behalten darf, die man im Atlantik gefischt hat. Aber eben, man kann nur die Fische behalten und es gehört ihm nicht der Atlantik. Und da greift Zittelmann ein und sagt, das dürfte nicht genügen. Er fordert echte Flächeneigentumsrechte auf Himmelskörpern. Nach dem Motto, gebt doch irgendwie SpaceX oder Elon Musk die Größe von Singapur auf dem Mars, so als Fläche, da können die ja machen, was sie wollen. Denn nur so gäbe es entsprechende Investitionsanreize für die Besiedelung, aber auch eben für den Bergbau im All. Sein Fazit im Buch kann man folgendermaßen zusammenfassen.
Die Basis des Kapitalismus ist das Privateigentum und die Basis des Weltraumkapitalismus bildet da keine Ausnahme, denn die ökonomischen Gesetze gelten nicht nur auf der Erde, sondern auch im All. Schwerelosigkeit hebt keine ökonomischen Gesetze auf. Ob Weltraumkapitalismus eine Zukunft haben wird oder nicht, entscheidet sich zunächst auf der Erde, im Kampf zwischen den Verfechtern von Freiheit, Eigentum und Fortschritt auf der einen Seite und den Verfechtern von Staatsgläubigkeit, egalitären Ideologien und Fortschrittsfeinden auf der anderen Seite.
Ich finde das auf jeden Fall mal hochspannend und in der Tat mal eine Abwechslung in unserem Programm und habe mich deshalb mit Rainer Zittelmann zum Gespräch verabredet.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Rainer Zittelmann kommen, noch dieser kurze Hinweis. Wie Sie wissen, schreibe ich an jedem Montag eine Handelsblatt-Kolumne über die Themen des Podcasts. Wenn Sie diese lesen möchten und auch sonst informiert sein möchten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und noch kein Handelsblatt-Abonnement haben, so gibt es ein aktuelles Angebot. Testen Sie Handelsblatt für nur 4 Wochen für nur 1 Euro. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Rainer Zittelmann.
Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist Historiker, Soziologe und mehrfacher Bestsellerautor. Seine Bücher werden weltweit in zahlreiche Sprachen übersetzt. So auch das Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, über das Daniel Stelter mit ihm in Folge 135 diskutiert hat. Und auch Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, in dem er den wirtschaftlichen Aufstieg Vietnams und Polens nachgezeichnet hat, ist hier bei WTO diskutiert worden. Vor kurzem ist sein neues Buch erschienen, Weltraumkapitalismus.
Sehr geehrter Herr Zittelmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Dankeschön.
Letztes Mal haben wir gesprochen über Kapitalismus. Sie sind ja ein ganz großer Verfechter des Kapitalismus und Ihre Studien, gerade auch die Umfragen bezüglich der Haltung verschiedener Bevölkerung oder verschiedener Völker, wenn man so sagen darf, also der Polen versus der Deutsche und so weiter zum Kapitalismus, sind ja jetzt schon Standard fast. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass Sie plötzlich um die Ecke kommen und sagen, Weltraumkapitalismus. Warum Weltraum und warum Kapitalismus?
Also ich habe mich ja in der Tat in den letzten Jahren mit Ländern beschäftigt. Wir hatten schon mal über Polen gesprochen und ich habe auch einen Film und ein Buch über Vietnam und Polen gemacht und dabei einmal die Fragestellung, was passiert, wenn ich mehr oder weniger Markt wage? Ja, so wie im Beispiel von Polen und Vietnam, die früher sehr arme Länder waren und dann durch marktwirtschaftliche Reformen sehr an Wohlstand gewonnen haben. Und jetzt habe ich die gleiche Fragestellung auch wieder verwendet, aber diesmal nicht für ein Land oder für mehrere Länder, sondern für eine Industriebranche. Und zwar für eine Industriebranche, die früher extrem stark staatlich dominiert war, wo sich eigentlich auch nur wenige Menschen hätten vorstellen können, dass man das auch privat machen kann und die heute auf jeden Fall in den USA ganz überwiegend privat ist. Und das war für mich eine interessante Fragestellung. Wie kam dieser Wandel von Staat zu privat? Was hat der für Ursachen gehabt? Was für Auswirkungen? Insofern ist es doch eine ähnliche Fragestellung wie auch in meinen Länderstudien.
Also die Frage ist, ich finde das sehr spannend. Also Luft- und Raumfahrt ist in aller Munde und es gibt ja auch in Deutschland jetzt auch Startups. Ich denke an Isar Aerospace und andere, die ja in Luft- und Raumfahrt unterwegs sind. Ich habe mittlerweile verstanden, dass die Kosten, um etwas in das All zu bringen, deutlich gesunken sind und weiter sinken werden. Aber woran liegt das denn eigentlich? Warum war es früher staatlich und warum ist es jetzt privat? Beziehungsweise hätte es denn vor 40 Jahren auch schon privat sein können oder mussten erst Voraussetzungen geschaffen werden staatlicherseits, dass es überhaupt privat funktioniert?
Also viele Fragen in einer, aber ich fange mal mit einem Punkt an, vielleicht mit den Kosten. Ja? Warum waren die Kosten früher so hoch? Auch früher schon hat die NASA ja ihre Raketen nicht selbst gebaut, sondern durch Vertragspartner, also durch private Unternehmen wie zum Beispiel Boeing oder Rockwell bauen lassen. Aber das war erstens ganz eng angeleitet vom Staat, also von der NASA. Die haben gesagt, genau, wie wird die Rakete gebaut? Zum Teil sogar sich eingemischt, welche Mitarbeiter musst du einstellen, welche Zulieferer. Also das war stark staatlich reglementiert. Und dann haben die ein Modell gehabt, das nennt sich Cost Plus. Das heißt, das Unternehmen musste nachweisen, wie viel Kosten hat es gehabt und dürfte dann, sagen wir, 8 oder 10% draufschlagen. Aus der Angst heraus des Staates, dass irgendwo vielleicht ein Unternehmer zu viel Profit machen könnte. Da hat man gesagt, okay, das, was wir als angemessen ansehen, 8 oder 10% darfst du raufschlagen, aber die Kosten sind das Entscheidende. Was war aber der Effekt? Dass es natürlich immer teurer wurde, weil es war ja ein Anreiz, die Kosten in die Höhe zu bringen. Also ich habe mit einem gesprochen, der damals in einem der beiden führenden Raumfahrtunternehmen gearbeitet hat. Der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Weil wir haben den Overhead immer mehr ausgedehnt. Wenn du 1 Milliarde Kosten hast, kriegst du bei 10% 100 Millionen Gewinn. Wenn du 3 Milliarden hast, hast du 300 Millionen Gewinn. Also Kosten hoch, da geht der Gewinn in die Höhe. Das ist jetzt in der Partnerschaft zwischen einem Unternehmen wie SpaceX von der Musk und der NASA völlig anders. Da müssen wir sich eher so vorstellen wie ein Dienstleister wie FedEx oder UPS, die sagen, ich transportiere etwas von A nach B. Also zum Beispiel, ich transportiere deine Astronauten auf die internationale Raumstation oder ich transportiere deine Satelliten ins Weltraum und krieg für die Dienstleistung einen Festpreis für die Dienstleistung. Und was ich dann einspare an Kosten, erhöht mein Gewinn. Damit ist das Incentive ganz anders. Das Incentive war früher, treibt die Kosten in die Höhe und dann machst du mehr Gewinn. Heute ist es so, reduziere die Kosten und steigere damit deinen Gewinn. Und das war also ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel. Und wenn man jetzt mal die Kosten vergleicht zur Zeit vom Space Shuttle, wie viel es da gekostet hat, 1 Kilogramm in den Weltraum zu bringen, also Launchkosten nennt man das, und wie viel der Musk an Selbstkosten hat, dann hat der Musk die Kosten ungefähr 95% reduziert. Also das ist schon dramatisch.
Aber die Frage wäre dann, hat es auch vielleicht damit was zu tun, dass sich der Anwendungsbereich der Weltraumfahrt erweitert hat? Also am Anfang war es ja, glaube ich, ein reines Prestigerennen zwischen den Amerikanern und den Russen. Da ging es nur darum, quasi, wer zeigt es die technologische Überlegenheit? Damals bei Kennedy. Dann war es ein bisschen Satelliten, vielleicht militärische Satelliten, aber es war ja eigentlich immer noch ein eher staatliches Geschäft. Und jetzt ist es doch so, dass ja alle möglichen Themen in der Welt sind. Ich meine, Musk möchte KI-Zentren, solarbetriebene KI-Zentren ins All schießen, quasi nach dem Motto, da scheint die Sonne eben immer und nicht wie bei uns tagsüber. Also liegt es einfach im Prinzip daran, dass quasi ganz neue Anwendungsbereiche gekommen sind, die dazu führen, dass man viel, viel mehr Raketen braucht und dann im Prinzip Economies of Scale so wirken, dass die Kosten sinken.
Ja, spielt auch eine Rolle, aber das mit den Satelliten, das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Also da, wo wirklich Geld heute verdient wird, heute in der Space Economy, das ist immer noch in dem Satellitengeschäft. Man muss vielleicht was anderes noch sehen. Also die Mondlandung, die war erfolgreich, ja. Dann ist es aber den Politikern zu Kopf gestiegen, auch manche Ökonomen, die in die Falle gelaufen sind und haben gemeint, das könnte man alles nach dem Modell machen. Also Sie kennen ja bestimmt die italienisch-amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato. Die hat ja die Mondlandung als Musterbeispiel, hat gesagt, da sieht man, so läuft's halt. Jetzt muss man nur wissen, die Mondlandung hat in heutigem Geld umgerechnet 300 Milliarden Dollar gekostet, waren 400.000 Menschen beschäftigt, 20.000 Unternehmen. Das war eine Mobilisierung wie in Kriegszeiten, aus dem Grund, den Sie eben genannt haben, Kalter Krieg. Der Johnson hat gesagt, wer dieses Rennen gewinnt, ist überall Nummer 1 und wer es verliert, ist überall Nummer 2. Also hat man das mit einer absoluten militärischen Kraftausstrahlung. Ja, aber es hat geklappt am Schluss. Aber dann hat man gedacht, jetzt können wir alles so machen. Und das lege ich in meinem Buch ausführlich da, dass zum Beispiel der Nixon, der damals Präsident war, der hat dann gemeint, ja, den Krebs könnte man auf die gleiche Weise bezwingen und der wollte sogar die NASA umbenennen, dass man jetzt alle möglichen Sachen macht damit. Nur, das Problem ist, und das sagt die Frau Mazzucato nicht, die führt von 60 Jahren bemannter Raumfahrt 10 Jahre an, wo es gut funktioniert hat, nämlich die mit der Mondlandung und die anderen 50 Jahre, die lässt sie komplett weg. Aber über die schreibe ich jetzt, was da nämlich ein totales Desaster war. Und das war das Space Shuttle, ja. Weil das war das große Programm, was dann 30 Jahre nach der Mondlandung gemacht wurde. Und ich sage dazu auch nur noch mal eine Zahl. Die ursprüngliche Kalkulation war, dass man Entwicklungskosten von ungefähr 5 Milliarden Dollar hat und dann pro Flug 5 bis 10 Millionen Dollar, 5 bis 10 Millionen. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. Man hat sich so schön gerechnet, umso höher sie die Frequenz der Flüge annehmen, umso billiger wird es natürlich. Und die haben dann, das kann man einfach machen mit hier Excel-Programm, am Schluss mit 140 Flügen pro Jahr gerechnet. Und dann wurde das natürlich optisch billig. Tatsächlich ist das Space Shuttle in den ganzen 30 Jahren nur 135 Mal geflogen. Ja, dann gab es noch 2 Unfälle mit 14 Toten und dann wurde das Programm eingestellt. Und dann war es praktisch 2011 so, dass die NASA nicht mehr in der Lage war, mit eigenen Raketen, also amerikanische Astronauten, zur internationalen Raumstation zu bringen. Also man war auf die Russen angewiesen in völlig veralteten Soyuz-Raketen und die Russen kann man denen nicht mal verdenken. Die haben Monopolpreise genommen, weil sie hatten halt das Monopol. Ja. Da war jeder Flug dann nochmal 10, 20 Millionen Dollar teurer als der Flug vorher. Und das war natürlich auch eine Demütigung für die Amerikaner, die gerade den Wettlauf zum Mond gewonnen haben, dass sie dann nicht mehr selbst dazu in der Lage sind. Die Russen haben sich sogar lustig gemacht, wo dann nach dem Überfall auf die Krim die Amerikaner mit Sanktionen gedroht haben, haben die gesagt, ja, dann bringt eure Astronauten mit einem Trampolin zur ISS. Ja. Wir sind ja nicht auf euch angewiesen, ihr seid auf uns angewiesen. Ja. So, und dann, das ist jetzt ganz entscheidend, dann haben manche Leute in der NASA, das gab schon vorher die Diskussion, gesagt, lass es das doch mal mit diesen privaten Unternehmen probieren. Die meisten Politiker waren skeptisch. Die haben gesagt, ach, diese privaten Raketenliebhaber, Raketenbastler, damit fahren wir das komplett an die Wand. Aber es gab einige, die haben gesagt, komm, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, lass es uns versuchen. Also der Begriff damals, wer sich da im American Football ein bisschen auskennt, ich kenne mich nicht aus, aber habe das dabei gelernt, das heißt Hail Mary-Moment. Das ist so ein Pass, den macht man, wenn das Spiel eigentlich verloren ist und der funktioniert auch fast nie. Aber du sagst, jetzt ist er an die Wand gefahren und jetzt ist doch mal der letzte Versuch. Das war der Hail Mary-Pass. Ja, also dann versuch's mit den Verrückten, vielleicht klappt's. Und da gab's aber auch eine Frau besonders bei der NASA, die fand es gut, die hat gerne mit dem Musk zusammengearbeitet. Und da kamen die Kollegen jeden Tag zu ihren Zimmern und haben gesagt, Mensch, deinen Job möchte ich nicht haben, hier mit den Verrückten zusammenzuarbeiten. Ja. Aber die hat daran geglaubt. Und siehe da, es hat ein paar Jahre gedauert, aber 2020 waren die Amerikaner dann wieder in der Lage, von amerikanischem Boden mit amerikanischen Raketen amerikanische Astronauten zur ISS zu bringen. Aber das war jetzt privat. Das war jetzt halt mit Musk. Also das hat funktioniert. Und dann ist dem vor allen Dingen noch eine Sache geglückt. Das ist ganz wichtig, auch zum Verständnis, wenn man nochmal zurückgeht zu den Kosten. Wie hat er die Kosten so stark reduziert? Die NASA hat ja vorher auch schon versucht, Raketen wiederverwendbar zu machen. Beim Space Shuttle sollte das auch so sein, aber die Wiederverwendbarkeit war nur Theorie, weil wenn dann das ein Jahr lang da rumsteht und 1000 Leute dran rumschrauben müssen und dann jeder Start 1 Milliarde kostet, dann ist es nicht wiederverwendbar. Ja? Und es ist auch niemand anderem gelungen, auch bis heute nicht. Den Chinesen nicht, den Europäern nicht, den Russen nicht. Der Musk ist vor 10 Jahren schon gelungen, dass er eine Rakete, nämlich die Falcon 9, wiederverwendbar macht. Und warum ist es wichtig? Ist ja logisch. Stellt er, wenn wir beide jetzt hier nach Frankfurt fliegen und das Flugzeug wird jedes Jahr verschrottet nach unserem Flug, dann, ich habe das so überschlagen, Ticketpreise vielleicht so $700.000 oder Euro, irgend sowas in die Richtung. Logisch, ja, wenn du das jedes Mal wieder verschrottest. Und so funktionieren Raketen bis heute. Auch das SLS-System, was jetzt im Moment Amerikaner zum Mond bringt, funktioniert nach dem Prinzip. Das ist auch nur eine Wegwerfrakete. Ja, also unglaublich teuer. Und der Musk ist der Erste, der es geschafft hat. Der Zweite, der es jetzt geschafft hat, vor einem halben Jahr ungefähr, ist der Jeff Bezos mit 10 Jahren Verzögerung. Aber der hat es auch geschafft. Aber keine staatliche Raumfahrtorganisation hat es bisher geschafft. Und das war so ein wichtiger Grund, warum man die Kosten runterbringen konnte. Das heißt also, nur mal zurück zur Frau Mazzucato. Insofern ist mein Buch ein bisschen ein Anti-Mazzucato-Buch, ja, dass ich sage, sie sucht sich da jemand, der so ähnlich wie ein Glücksspiel irgendwo mal 1.000 Euro gewinnt und sagt, ah, so ich bin der Größte, und erzählt aber nicht, dass er danach 10-mal immer wieder praktisch nur Geld reingeschmissen hat und Geld verloren hat. Ja, und so nimmt sie sich halt sehr einseitig das eine Mal raus, wo es funktioniert hat, und ich schreibe jetzt den Rest der Geschichte.
Ich habe mit ihr mal diskutiert vor einigen Jahren im Manager-Magazin über diese These. Ich bin bei Ihnen, aber jetzt kommen wir mal ganz generell, bevor wir hinterher auf Mars und andere Themen kommen. Was ist denn jetzt das große Geschäft im Weltraum? Ich meine, jetzt, das eine Sache ist ja, die Kostensenkung hinzufliegen, aber das alleine ist ja erstmal kein Ziel. So, was machen wir da?
Also, wo heute tatsächlich das Geld verdient wird, noch ganz überwiegend, das ist bei Satelliten und bei Startdienstleistungen, weil das beides zusammenhängt, weil die Raketen, also Startdienstleistungen nennt man das, die bringen dann letztlich auch wieder Satelliten in den Weltraum. Ja? Das ist ganz überwiegend. Und ich sage halt, es wird sich auch nicht so dramatisch viel ändern, wenn es nicht echte ökonomische Anreize gibt. Diese Sachen, die der Musk da vorhat, zum Beispiel, er sagte, er will 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln, ja, oder jetzt will man eine Siedlung auf dem Mond bauen und so weiter. Das muss ja auch irgendwie finanziert werden, und das geht erstmal auf keinen Fall staatlich. Also es wird jetzt weder in den USA noch in Deutschland ein Mars-Soli oder so geben oder ein, wie nennt man das heute?
Ein Sondervermögen deutscher Mars.
Sondervermögen Mars oder so, ja. Das wird es also nicht geben, auch kein Soli. Da wird jetzt der deutsche Steuerzahler, aber auch der amerikanische mitmachen. Also staatlich kann man sicher finanzieren mal, dass man da Leute hochbringt, aber nicht jetzt tatsächlich ansiedeln. So, oder ein anderes Thema, Bergbau und Asteroiden. Technisch sind die meisten Fragen da gelöst. Es liegt alles an den Fragen der wirtschaftlichen Anreize. Und ich sage jetzt halt, das ist die zentrale These von meinem Buch. Du brauchst Privateigentum an Himmelskörpern, an Grund und Boden, weil anders fehlen die ökonomischen Anreize und anders ist es Sozialismus praktisch und wird sich nicht finanzieren lassen. Ja, und Sozialismus hat schon auf der Erde nirgendwo funktioniert. Deswegen verstehe ich nicht, warum manche meinen, es könnte jetzt im Weltraum funktionieren, wenn man da sagt, es gibt einfach kein Privateigentum. Das ist praktisch die zugespitzte These von meinem Buch. Wir brauchen Privateigentum an Grund und Boden auf Asteroiden. Und rechtlich gesehen ist es so, es gibt den Weltraumvertrag von 1967. Und in diesem Vertrag ist ausdrücklich geregelt, dass es keinem Land erlaubt ist, Eigentum an Himmelskörpern oder auch Grund und Boden zu erwerben. Das ist also eindeutig verboten, ja? Was ich gar nicht so schlecht finde. Aber wie ist es mit Privaten? Da sagt er nichts zu aus. Wahrscheinlich auch, weil damals 1967 die Fantasie gefehlt hat, dass irgendwann Elon Musk kommt, der das alles privat finanziert. Ja, also da steht nichts zu drin. Da gibt's jetzt unter den Juristen so zwei Denkschulen, die einen leiten indirekt irgendwie ab, dass sie sagen, ja, was den Staaten verboten ist, ist den Privaten erst recht verboten. Und die anderen sagen, nee, was nicht verboten ist, ist erlaubt, steht nichts drüber drin. Also können sich Private das aneignen. Nur diese Unsicherheit ist natürlich für Investoren jetzt gerade nicht so toll, wenn ich sage, da gibt es halt unterschiedliche Rechtsmeinungen, ob du das darfst oder nicht. Klar, das haben auch in Amerika Leute erkannt, haben dann auch Lobbyarbeit gemacht und deswegen gibt es seit einigen Jahren schon auch vom Trump eine Executive Order und dann gibt es diesen sogenannten Artemis Accord, der von 60 Ländern unterschrieben ist. Das ist schon ein gewisser Fortschritt, weil da gesagt wird, das, was du rausholst, zum Beispiel aus Asteroiden, kannst du dir aneignen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber es heißt nicht, dass dir auch der Grund und Boden da gehört. Ja? Und es wird halt auch nicht von allen anerkannt. Und deswegen sage ich, ohne Moos nichts los, gilt auch im Weltraum. Wenn es keinen ökonomischen Incentives gibt, passiert nichts. Ich meine, das sieht man ja, wenn man jetzt nochmal zurückgeht in die Geschichte. Sie haben das ja richtig gesagt. Damals war es ja Prestige, Wettlauf. Wer ist erster, die USA oder die Sowjetunion? Und wo das entschieden war, in dem Moment, wo die Flagge der Amerikaner drin war und sind ja noch ein paar Mal mehr zum Mond geflogen, war die Luft raus. Und dann ist jetzt über ein halbes Jahrhundert auch nichts mehr passiert. Und da hat der Werner von Braun, der ja der Vater des Raketenprogramms war, des Apollo-Programms, der hat damals schon was Kluges gesagt. Er hat gefragt, was muss man jetzt machen? Er sagt, man muss irgendwie was finden, dass es wirtschaftlich rentabel wird und dass es wirtschaftliche Anreize gibt. Und das genau ist nicht geschehen, weil, wie gesagt, diese Eigentumsfrage nicht gestellt wurde. Und das ist so mein Beitrag jetzt in meinem Buch, was ich leiste, dass ich sage, ohne Eigentum wird es nicht funktionieren. Umgekehrt mit Eigentum, da kann man sich sehr schnell vorstellen, wie dein Geld verdient wird. Also ich sage mal als ein Gedankenexperiment, nehmen wir mal jetzt an, dem Musk gelingt es, auf den Mars zu kommen. Dann bin ich der Meinung, dann soll der auch das Recht haben, jetzt nicht, dass dem der ganze Mars gehört, aber sagen wir mal, eine überschaubare Fläche, zum Beispiel so wie Singapur zum Beispiel in der Größe, das passt 200.000 Mal rein in den Mars, also da ist für andere noch genug da. Und dann sagt, wenn er das entwickelt und da was mitmacht, dann ist es erstmal sein Eigentum, so ähnlich wie das bei der Besiedlung vom Westen war, in den USA damals, ja, mit dem Homesteading, wo man ja auch dann praktisch so gut wie geschenkt bekommen hat, Land, musste aber was damit machen, ja. Sonst wären auch nicht die ganzen Europäer und so weiter dann damals in die USA gekommen, wenn dieser Anreiz nicht gewesen wäre. Das ist natürlich nur der erste Schritt. Als zweiten Schritt stelle ich mir dann vor, wie macht man jetzt damit Geld? Ja, dass der zum Beispiel dann so eine Fläche an den Aktienmarkt bringt, als REIT, als Real Estate Investment Trust und damit die ganze Geschichte finanziert wird. Ja? Weil da wird es dann Leute geben, die dann solche REITs kaufen, weil sie dann unmittelbar spekulativ an Wertsteigerungen oder auch an möglichen Erträgen beteiligt sind. Das ist so das Modell, was ich zur Diskussion stelle.
Jetzt ist natürlich so, ich verstehe das schon, aber ich hätte natürlich gesagt, naja, Eigentumsrecht ist so eine Sache in den USA. Wenn ich nach dem Westen gegangen bin, da war es ja schon irgendwie USA. Also ich hatte ja schon noch ein staatliches Gemeinwesen, welches die Eigentumsrechte auch garantiert hat. Also ich glaube schon, quasi, wenn wir jetzt davon reden, muss es eine bestimmte Fläche geben, die USA für sich reklamieren und innerhalb dieser Fläche würde Herr Musk dann sein Eigentum haben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es einfach so funktioniert, weil da kann man sagen, es ist ein Eigentum und die kommen die Russen und sagen, wieso? Ich meine, der Weltraum gehört der ganzen Menschheit, da kann ich bestimmt Argumente finden, die Chinesen kommen. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es da wahrscheinlich am Ende doch ein Wettlauf der großen Weltraumnationen, die sich da quasi wahrscheinlich irgendwelche Territorien abstecken werden, innerhalb derer dann privates Eigentum möglich ist.
Sagen wir mal, ausgeschlossen ist es nicht. Im Moment ist es ganz strikt verboten nach dem Weltraumvertrag. Der ist völlig eindeutig, dass Nationen das nicht dürfen. Es müsste also schon so laufen, dass dann ein Land den Weltraumvertrag kündigt. Das ist möglich, sogar mit einer relativ kurzen Frist. jedes Jahr. Das sehe ich auch durchaus als eine Gefahr, wenn die Chinesen zuerst da sind, dass sie sagen, wir kündigen den Weltraumvertrag und der Mars gehört jetzt zur Volksrepublik China. Der rote Planet gehört uns. Ja, also kann man nicht ausschließen, dass die sowas machen. Ich finde es, wie gesagt, nicht schlecht, dass es Staaten zunächst mal verboten ist. Ja, und Sie sagen zu Recht, der Unterschied ist damals im Wilden Westen sozusagen. Da gab es ja einen Staat und der hat dann das Eigentum praktisch garantiert oder zugesprochen den Leuten. Ja. Nur, jetzt gehe ich mal noch weiter zurück. Da sehe ich die Parallele. Als die ersten Menschen vor 70.000 Jahren aus Afrika ausgezogen sind, weil die irgendwo sich dann über die ganze Erde Stück für Stück ausgebreitet haben. Wie hat es da funktioniert? Da gab es ja auch nirgendwo irgendwelche Staaten oder Rechtssysteme, sondern die sind irgendwo hin, haben da was abgesteckt, haben was mit dem Land gemacht und dann hat es denen gehört. Ja? Und ich sehe praktisch den Prozess, dass wir jetzt von der Erde aufbrechen in den Weltraum, als analogen Prozess zu dem, was vor 70.000 Jahren passiert ist, wo die ersten Menschen aus Afrika ausgezogen sind und haben den Rest des Planeten. Ob das jetzt so läuft, weiß ich natürlich nicht. Jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Der Musk geht jetzt tatsächlich auf den Mars und tut eine bestimmte Fläche für sich reklamieren. Auf dem Mars kann ja keiner was gegen ihn machen, da gibt es ja zunächst keinen. Ja? Aber auf der Erde kann natürlich die Regierung ihm Stress machen oder Probleme. Ja? Und da bin ich der Meinung, wird das Land einen Vorteil haben, das dann ein entsprechend liberales Weltraumrecht macht. Also ich habe das neulich schon einem Berater von dem Milei gesagt. Ich habe gesagt, er hat jetzt andere Themen, aber wenn der Milei zum Beispiel sagen würde, wir in Argentinien erkennen voll das an, wenn jemand da sich das aneignet, ja, und dann kriegst du Stress in Amerika, was weiß ich, komm zu uns, wir erkennen das an. Ja, weil man kann den Leuten ja nur auf der Erde den Stress machen heute, nicht im Weltraum.
Das ist jetzt ja sehr viel Fantasie. Oder gibt es denn schon konkrete Anhaltspunkte, was man da kommerziell aus dem Weltraum holen könnte?
Ja, gehen wir jetzt vom Mars auf die Asteroiden. Es gibt zwischen dem Mars und dem Jupiter ungefähr 1,7 Millionen Asteroiden. Und dann gibt's, die sind jetzt weit weg, aber es gibt auch ungefähr 30.000 bis 40.000 erdnahe Asteroiden. Also da sind auch die drunter, wo man immer etwas Angst hat, die uns gefährlich werden könnten. So, und diese erdnahen Asteroiden, da gibt es jetzt wieder einige drunter, die sind sehr rohstoffreich, zum Beispiel Platingruppe. Ja. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden Psyche. Da schätzt man, wenn man jetzt das addieren würde, der vermutete Platinwert, dass es größer ist als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt von einem Jahr. Ja. Natürlich, in der Realität wäre das nicht so, weil wenn man das Platin dann zur Erde bringen würde, würden die Preise ins Bodenlose stürzen. Und nur bei sehr wertvollen Sachen, also zum Beispiel von der Platingruppe oder Gold, wird sich auch lohnen, das zur Erde zu bringen. Aber vielleicht ist das nicht mal das Wichtigste. Vielleicht ist noch wertvoller Wasser zum Beispiel. Auf den Asteroiden, auch auf dem Mars, gibt es jede Menge Wasser, zwar nicht flüssig, sondern in gefrorenem Zustand. Ja. Aber Wasser wird ganz dringend im Weltraum gebraucht, weil wenn du Menschen in den Weltraum schickst, erstens mal brauchst du sowas wie eine Tankstelle im Weltraum. Du kannst nicht den ganzen Treibstoff praktisch von der Erde mitnehmen. Und aus Wasser kann man aufspalten, Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann hat man Raketentreibstoff in dem Moment. Und du brauchst ja auch Wasser zum Beispiel zur Isolation gegen kosmische Strahlen oder ja auch natürlich, um es zu trinken oder um dich zu waschen oder was weiß ich. Also Wasser ist ganz, ganz wertvoll im Weltraum. Und das können wir nicht von der Erde im Weltraum transportieren. Auch später, wenn man dann zum Beispiel so Zukunftsprojekte wie Rechenzentren im Weltraum oder so, das wird man auch nicht auf die Dauer alles von der Erde mit der sehr hohen Schwerkraft hochschaffen können, sondern dann wird man von den Asteroiden die Rohstoffe nehmen, um auch im Weltraum Produktion zu machen. Also das ist mit den Asteroiden, was anderes haben Sie schon genannt, Rechenzentren im Weltraum. Der Musk, der hat jetzt beantragt, natürlich eine irre Zahl, bis zu 1 Million Satelliten in den Weltraum bringen zu können als Rechenzentren. Warum? Weil da gibt es einige technische Probleme noch, aber es gibt auch technische Chancen. Die Chance liegt darin, dass du halt nicht diese Tag- und Nachtzyklen hast, wie auf der Erde oder auch nicht durch die Atmosphäre, dass irgendwie gebrochen wird, sondern du hast halt eine viel konstantere und intensiver nutzbare Solarstrahlung. Mit der Kühlung ist es schwieriger, als man denkt, weil im Weltraum, da ist es vielleicht minus 250 Grad, ist trotzdem ein technisches Problem. Da ist nicht der Musk der Einzige, der dran arbeitet. Zum Beispiel, es gibt hier eine Firma Planet Lab, die sitzen in Berlin und San Francisco, mit denen habe ich viel gesprochen. Die haben mit Google zum Beispiel auch ein Projekt, wo es um Rechenzentren im Weltraum gibt. Auch Nvidia haben auch ein Projekt. Also da gibt es mehrere Player und da wird es vermutlich noch viele andere Geschäftsmodelle später geben, an die man jetzt noch gar nicht nicht denkt, wenn dann mal Menschen sich auch ansiedeln auf dem Mond oder auf dem Mars. Space Tourismus zum Beispiel ist ja auch schon ein Gebiet, was heute noch eine ganz kleine Nische ist, was sich nur sehr reiche Menschen leisten können, aber was in der Zukunft sicherlich auch ein absolutes Geschäftsfeld ist.
Aber mal ganz ehrlich, ich höre so zu, es ist ja richtig halt, also man hört es an wie Zukunftsmusik. Für wie realistisch halten Sie es denn überhaupt, dass wir in den nächsten Dekaden auf den Mars fliegen? Ich dachte aber, die Reisezeit ist so lange und ich dachte, da gibt es so ganz viele Probleme. Also für mich klingt es alles noch ein bisschen mehr nach Science Fiction als der Realität, aber es kann auch sein, dass ich keine Ahnung habe.
Also, das stimmt, die Reisezeit ist lang, ungefähr 6 bis 7 Monate zum Mars. Im Vergleich zum Mond ist man jetzt in 3 Tagen. Ja? Also das ist schon lang. Und vor allen Dingen, man kann auch nicht jederzeit fliegen, sondern man kann nur alle 26 Monate zum Mars fliegen.
Warum?
Liegt an der Planetenkonstellation. Die müssen in der richtigen Konstellation stehen, weil du ja den größten Teil der Zeit nicht jetzt mit Treibstoff fliegst, sondern praktisch in so eine Bahn reinkommst. Und da ist halt die Konstellation nur alle 26 Monate da, dass das sinnvoll ist. Ja? Es gibt auch Probleme, zum Beispiel bei so eine lange Reise, Strahlung ist ein Riesenproblem. Oder auch, wenn man so lange in der Schwerelosigkeit ausgesetzt ist, ja, mit Muskelschwund, Knochenschwund. Aber ich habe mich mit einem von der NASA unterhalten, der ist alt schon, er ist über 80, der ist seit 60 Jahren beim NASA Ames Center, das ist sonst die Wissenschaftler da, Harry Jones heißt der. Und der hat auch einen Aufsatz neulich geschrieben, einen Vortrag gehalten, der sagt, technisch sind alle Probleme heute lösbar. Er hat 7 Hauptprobleme aufgelistet, die sind da, die sind technisch alle lösbar, sagt er. Und dann ist die Frage, warum hat man es denn noch nicht gemacht? Ja, und da gibt es 2 Antworten meiner Meinung nach drauf, oder 3. Das erste ist, weil das halt alles von der Politik dominiert war und die Politik hat nie ein klares Ziel gehabt. Jeder Präsident hat seine neue Agenda gehabt. Der eine hat gesagt, geht zum Mars, der andere zum Mond, der andere die Asteroiden, der andere hat gesagt, wir bauen die Raumstation. Also alle paar Jahre war ein Präsident, der wieder gesagt hat, wir machen jetzt alles anders. Das war schon mal nicht gut, diese Einmischung, gerade bei der bemannten Raumfahrt. Man sieht es daran, in der unbemannten Raumfahrt, da war die NASA gar nicht so misserfolgreich. Das liegt aber daran, weil sich die Politiker dafür nicht interessiert haben. Und das ist immer gut, wenn Politiker sich nicht für ein Thema interessiert. Das ist immer eine gute Chance. Das war übrigens auch der Anfang der privaten Raumfahrt. Das ist vielleicht eine lustige Anekdote in dem Zusammenhang, wo der Obama Präsident war. Der hat sich überhaupt nicht für Raumfahrt interessiert und auch nicht für Kapitalismus interessiert, sondern für seine Sozialprogramme, Obamacare. Also zu dessen Zeit ist 100 Mal mehr für Sozialprogramme als für die NASA ausgegeben worden. Und wo ihm dann die Leute gesagt haben, ja, was machen wir jetzt hier mit den Sachen? Und dann waren geschickte Leute da, die haben ihm gesagt, Mensch, lass es doch die privat machen. Also, ach, das ist gut, dann macht es privat. Ja? Damit war der Obama Wegbereiter der privaten Raumfahrt, einfach weil es ihm scheißegal war. Ja? So, und das nächste Problem ist, dass wir so eine Art Sicherheitsfanatismus haben. Ja? Da gibt es auch Bücher und Veröffentlichungen, die sich kritisch mit auseinandersetzen, sollen wir zum Mars. Und die tun alle Eventualitäten darstellen, was kann wann passieren und was ist, wenn auf dem Mars einer eine psychische Krankheit bekommt und wie gehen wir damit um und das und das. Also alles berechtigte Fragen zum Teil. Aber sagen wir mal, wo die ersten Menschen das Feuer jetzt erfunden haben, wenn die da ähnlich gedacht hätten, ja, was kann da passieren? Jetzt brauchen wir erst einen Feuerschutzplan und was weiß ich, und wir brauchen eine fertige Feuerwehr und einen Rettungsplan. Da hätte nie ein Mensch das Feuer erfunden. Die haben einfach mal gemacht. Und wenn die Probleme kamen, hat man es halt gelöst. Und wir haben halt heute so ein sicherheitsfanatisches Denken, was auch typisch eigentlich ist, nicht für Unternehmer. Unternehmer ist auch erstmal so, der macht was und hat die Philosophie, wenn es die Probleme gibt, lösen wir die unterwegs. Ja? Und das ist so dieses unternehmerische Denken, was auch der Musk hat, was aber natürlich für eine Organisation wie die NASA, also das sieht man schon dran, zum Beispiel auch diese Genehmigungserfordernisse, ja, bis da eine Rakete starten kann, da müssen sie zum Teil 4.000 bis 5.000 verschiedene Genehmigungen einholen. Der Musk, der macht sich immer darüber lustig, gibt so eine Rede, das zitiere ich auch mal ein Buch, da musste er nachweisen, was passiert, wenn deine Rakete im Meer auf einen Wal trifft, so. Nee, Haie war es. Er musste eine Haistudie machen, ja. So, dann hat er diese Haistudie gemacht, wo er fertig war, haben die gesagt, ja, aber was ist mit dem Wal? Und dann haben sie Seehunden Kopfhörer aufgesetzt, um zu gucken, was passiert, wenn die lauten Knall hört. Und dann haben sie gemeint, was ist, wenn die Rakete aber unter Wasser sich wie ein U-Boot praktisch schnell fortbewegt. Die absurdesten Sachen, der hat sich auch zum Teil lustig gemacht. In Europa ist es noch extremer, wenn da jetzt ein Raketenstart kann monatelang nicht stattfinden in Französisch-Guyana, wenn da eine Vogelbrutzeit ist oder so. Ja, also das ist einfach ein Denken, was wenig unternehmerisch ist, was wir in anderen Bereichen auch kennen. Aber ich sage, das Entscheidende ist wirklich, dass das Geschäftsmodell fehlt. Weil wenn nationaler Prestige oder militärische Aspekte nicht so stark dominieren, dann muss man ja, wie Sie auch zu Recht sagen, da muss man ein Business Case haben. Du musst ja irgendwie eine Vorstellung haben, wie kannst du Geld mitverdienen. Und das ist jetzt vielleicht der Grund, dass ich 20 Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet habe, dass ich so etwas alles durch die Immobilienbrille sehe. Und da bin ich aber gar nicht ganz allein. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, einen Science-Fiction-Roman entdeckt aus dem Jahr 1949 von Heinlein. Das ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren. Und der Roman heißt The Man Who Sold the Moon. Und sein Konzept war, dass ein Unternehmer sagt, ich will es nicht staatlich, sondern er entwickelt dann Geschäftsmodelle, wie er praktisch den Mond Stück für Stück verkaufen kann. Und darüber geht der Roman. Da lachen wir jetzt heute drüber, weil nach der dominierenden staatlichen Raumfahrt in den 70er, 80er Jahren kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt mal weiter zurückgehe, und das mache ich ja auch in meinem Buch, und spanne den Bogen der Weltraumforschung mal weiter, dann ist es nicht so ungewöhnlich, zum Beispiel von den 36 großen Observatorien, die es gab im letzten Jahrhundert in den USA, da waren 34 privat finanziert, ja, von Leuten wie von der Carnegie Foundation oder Rockefeller. Ja, das heißt, es gibt schon auch eine große Tradition der privat finanzierten Weltraumforschung. Und dann gab es halt Jahre, wo es nur noch staatlich war. Und es ging ja auch erst mal gut mit der Mondlandung, war ja eine super Leistung. Aber danach kamen halt die 50 Jahre, wo es schlecht läuft. Und da muss man sich fragen, wo dran liegt das? Es gibt jetzt ja auch so Leute, die glauben, die Mondlandung ist ein Fake. Da haben auch viele geschrieben, ja, Zittelmann, das kann man sowieso nicht ernst nehmen. Du glaubst ja auch noch, dass die Mondlandung wirklich stattgefunden hat. Das weiß doch jeder, dass die im TV-Studio war. Wie kommen die jetzt da drauf? Weil die sagen auch, naja, wenn das damals echt war, warum ist es denn dann die nächsten 55 Jahre nicht mehr passiert? Ja? Und warum landet man jetzt nicht gleich auf dem Mond, sondern fahren wir mal vorbei? Das sind halt so deren Argumente. Ja? Aber klar, das ist jetzt Quatsch. Ich habe halt eine andere Erklärung. Ich sage nicht, das war ein Fake, sondern ich sage einfach, du brauchst ja immer einen Grund, um was zu machen. Und wenn der Grund wegfällt und er ist halt in dem Moment weggefallen, wo die Amerikaner gewonnen haben, dann ist halt die Luft raus aus der Sache und da brauchst du einen anderen Grund. Und der andere Grund, der kann meiner Meinung nach primär nur in wirtschaftlichen Gesichtspunkten liegen.
Jetzt haben Sie ja, wir haben ja gesprochen über Mining und so weiter, aber Sie sagen ja auch, letztlich Satelliten sind im Prinzip, wie soll man sagen, das Rückgrat der zukünftigen Wirtschaft. Sie sagen im Prinzip, ohne die Satelliten würden wir faktisch ja zum einen im Chaos versinken, aber wir müssen natürlich auch weiter ausbauen. Also Satelliten ist doch wahrscheinlich das Naheliegende, wo ganz viel noch passieren wird, was wir hier alle, ohne selbst ins All zu starten, da merken, oder?
Ja klar, das ist ja heute schon so. Also wenn man mal ChatGPT oder welche KI man auch benutzt, einfach mal die Frage stellt, macht man ein Gedankenexperiment, was ist, wenn morgen alle Satelliten ausfallen? Da wird man sehen, da bricht praktisch die gesamte Weltwirtschaft unmittelbar zusammen. Also da sind wir schon total abhängig von. Auch der Flugverkehr, kannst kein Uber mehr bestellen und hast keine Wettervorhersage mehr. Also das ist ja heute schon Realität. Ich glaube nur, das wird jetzt tatsächlich die nächste Stufe kommen, die nächsten Geschäftsmodelle kommen. Und klar, da fehlt manchen die Fantasie. Aber ich will mal eine Analogie machen. 1903 gab es den Versuch, ein Flugzeug zu starten, der aber gescheitert ist. Und die New York Times, die hat geschrieben am 9. Oktober 1903, die Flugmaschine, die wirklich fliegen kann, könnte durch die vereinten und unermüdlichen Anstrengungen von Mathematikern und Mechanikern vielleicht in einem Zeitraum von 1 bis 10 Millionen Jahren entwickelt werden. Nur 2 Monate später haben die Gebrüder Wright erfolgreich den ersten Flug gemacht. Ja? Und der amerikanische Raketenpionier Goddard, wo es jetzt gerade mal 100 Jahre her ist, dass er die erste flüssigkeitsgetriebene Rakete hochgeschickt hat, da hat die New York Times das Gleiche geschrieben. Der hat geschrieben, der Mann, der hat überhaupt von nichts eine Ahnung, der weiß nichts. Und in Deutschland hat man eine Umfrage gemacht, 1950, das Allensbach-Institut. Da hat man gefragt, können Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal Menschen auf Himmelskörpern, zum Beispiel auf dem Mond landen? Und da haben 25% gesagt, kann ich mir vorstellen. Und 75% haben gesagt, wird nicht passieren. Das war 1950, also 19 Jahre vor der Mondlandung und 4 Jahre vor der Mondlandung, hat man die Frage nochmal gestellt. Da war dann schon eine knappe Mehrheit von 53% hat gesagt, das glaube ich, aber die anderen haben auch gesagt, das glaube ich nicht. Also das heißt, wir sehen aus der Geschichte, dass einerseits, dass sehr viele Dinge, die als Science Fiction verlacht wurden, später dann tatsächlich Wirklichkeit geworden sind und andererseits den Menschen doch immer so, sagen wir, die Fantasie gefehlt hat. Aber heute ist es ja nicht jetzt reine Fantasie. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Realität zurück. Das Starship, was der Musk gebaut hat, da sind sich eigentlich alle Experten darüber einig, das ist so eine Revolution. Das ist auf jeden Fall, wird die Rakete sein, die auch fähig ist, Menschen zum Mars zu bringen. ob das dann so ist, wie er sagt. Er sagte, er will pro Jahr 1000 Stück produzieren und pro Jahr mit 1000 Starships jeweils 100 Leute zum Mars schicken und das 20 Jahre lang bis eine Million da sind. Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber sagen wir mal zu Ihrer Frage, wie realistisch ist es, dass Menschen zum Mars kommen? Ich sage, dass Menschen auf dem Mars landen. Da würde ich jede Wette eingehen, dass es im nächsten Jahrzehnt, also im Laufe der nächsten 10 Jahre passiert, von jetzt angerechnet. Also da wäre ich bereit, eine Wette zu machen. Allerdings, ob dann die großen Modelle, das, was der Musk sich vorstellt, Kolonisierung des Mars, oder es gibt ja jetzt auch das Konzept Kolonisierung vom Mond, ob das stattfinden wird oder nicht, das hängt meiner Meinung nach schon sehr stark mit der Eigentumsfrage zusammen. Weil jetzt machen wir nur mal noch mal weiter ein zweites Gedankenexperiment. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben selbst nur eine kleine Stadt von 3000 Menschen auf dem Mond oder auf dem Mars. Und wenn es da kein Eigentum gibt, ja, wie soll das effizient gehen, das Wirtschaftssystem? Also Wirtschaftssystem à la Nordkorea, das wird erst recht nicht auf dem Mond oder auf dem Mars funktionieren, was noch nicht mal auf der Erde funktioniert. Und im Gegenteil, da brauchen wir ein viel effizienteres Wirtschaftssystem, weil die Bedingungen ja so lebensfeindlich sind. Also auf jedem Platz auf der Erde ist es lebensfreundlicher als auf dem Mond oder auf dem Mars, weil man hat normale Schwerkraft, man hat Sauerstoff, man hat normale Druckverhältnisse, ja, man hat nicht die Strahlung. Also ob es in die Arktis geht oder die Antarktis, das ist alles total relaxed im Vergleich zum Mond und Mars. Und unter solchen lebensfeindlichen Bedingungen, da kannst du nicht ein ineffizientes Wirtschaftssystem haben. Das wird gar nicht möglich sein. Also du musst ein maximal effizientes Wirtschaftssystem da haben. Und das ist halt meiner Meinung nach eins, das auf Eigentum beruht.
Aber jetzt kommen wir noch zum Abschluss mal auf die Rolle Deutschlands. Ich meine, wir haben ja sehr schön gesehen, Amerika ist vorne, China investiert, die Inder machen was. Ich meine, sind wir in Deutschland und Europa schon wieder abgehängt komplett? Oder sagen Sie, nee, wir haben da auch, Sie haben ein Startup vorhin erwähnt, wir haben da wirklich gute Dinge, wir können da mitspielen. Das ist die erste Frage. Und dann, wenn wir mitspielen wollen, was muss sich ändern, damit wir wirklich mitspielen können?
Also erstmal, ich habe gerade heute gepostet, ganz lustig, ein Zitat war in der Welt drin von der, die auch für Weltraum zuständig ist, Ministerin Beer. Die hat gesagt, Deutschland ist eine große Weltraumnation und ohne uns kann man nicht zum Mond kommen. Also das ist natürlich total daneben jetzt, ja. Im Gegenteil, also ich rede mal nicht nur von Deutschland, ich rede mal von Europa, ja. Ich sage mal eine Zahl. Im letzten Jahr gab es 324 Raketenstarts insgesamt weltweit. Davon waren 165 von SpaceX, also von privaten Unternehmen. Das hat also mehr Raketenstarts als alle Länder der Welt zusammen durchgeführt. Danach kommt Rocket Labs, das ist ein privates Unternehmen aus Neuseeland, die haben 21 Starts durchgeführt. Wir Europa haben alle zusammen 8 Starts durchgeführt, was schon mal besser ist als im Jahr vorher, da waren es nur 4, also so viel wie der Iran auch durchgeführt hat. Ja. Dieses Jahr sind es 8, ja. Aber das ist ein Drittel von dem, was Rocket Labs und 5% von dem, was ein Privatunternehmen wie von dem Musk. Also wir sind da so weit abgehängt auch in dem Bereich und das hat natürlich viele Gründe. Also ein Grund ist der, dass wir uns, wie auch zum Beispiel bei KI oder bei anderen Themen, erst mal mit Gesetzen und Regulierungen Kopf machen. Ich habe neulich in der Hand gehabt, irgendwie 155 Paragraphen der EU-Kommission Entwurf für Weltraumregulierung. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei der KI. Wir regulieren da alles, aber das ist so wie auf dem Fußballfeld, wo nur noch Schiedsrichter rumlaufen und nur noch ein Spieler. Das Spiel, das wird auch nicht so richtig interessant sein. Und das ist ungefähr das, was wir hier auch natürlich im Space-Bereich machen. Und dann haben wir auch einfach nicht gelernt in Europa von den Fehlern, die die Amerikaner gemacht haben. Ich gehe nochmal zurück zum Space Shuttle. Das Space Shuttle hatte eine ganz negative Auswirkung, dass nämlich die Entstehung von privaten Raketenunternehmen behindert wurde, weil der Staat hat hochsubventioniert die Satelliten in den Weltraum gebracht und da war natürlich für die Privaten gar kein Platz. Und irgendwann haben die das aber eingesehen, die Amerikaner, und haben gesagt, also staatlich wird jetzt nur noch das gemacht, was Private nicht machen können. So, das war ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel. In Europa ist es anders. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe vorhin das Unternehmen Planet Labs genannt. Die haben 200 Satelliten im Weltraum. Die fotografieren jeden Tag oder stündlich alles auf der Erde. Können sie mit einer Auflösung von 3,7 Meter alles bekommen, wenn sie es genauer haben wollen, sogar 50 Zentimeter. Das verkaufen die zum Teil an Regierungen, zum Teil aber auch an private Unternehmen. Die machen das zum Bruchteil der Kosten, was aber das Gleiche macht, die Europäische Kommission mit dem sogenannten Sentinel-Programm. Ja, viel, viel teurer und die verschenken das dann. Können Sie sich vorstellen, wie das denen stinkt? Ja, wenn die das machen, sehr effizient und kostengünstig, dann macht es ein anderer ineffizient und teuer und verschenkt es hinterher. Warum lernen wir nicht von dem? Das ist eh was ich bei Deutschland und Europa nicht verstehe. Das wissen ja auch, Herr Stelter, besser als ich. Im Geschäftsleben ist doch so, da sagt man Best Practice. Da guckst du dir ab, wenn einer was gut macht, dann machen andere das halt nach. Die Chinesen sind ja auch nicht wenig erfolgreich, indem sie einfach mal abschauen, was andere machen. Warum machen wir Deutsche das nicht? Ja? Wir doktern jetzt hier seit Jahren auch ein ganz anderes Thema an irgendeinem Asylrecht rum, statt zu sagen, wir kupfern einfach das ab, was die Dänen oder die Schweden gemacht haben, weil das funktioniert bei denen ganz gut und das übernehmen wir eins zu eins. Und warum sagen wir nicht, die Amis haben ihre Erfahrungen gemacht im Space-Bereich, was funktioniert und was nicht und wir machen das jetzt einfach nach. Der Konfuzius hat es ja schon gesagt, das ist zwar sehr edel, wenn man alle Erfahrungen selbst macht, aber besser ist es erstmal abzuschauen. Das ist ja die Art, warum lernen kleine Kinder so schnell? Weil die erstmal einfach alles abschauen von den Erwachsenen. Die sagen, oh, will jetzt ganz kreativ sein, ich mache alles ganz anders. Ja, so wie manche auch in der Fahrschule. Das sind die liebsten Schüler vom Fahrlehrer, der statt es so zu machen, wie der Fahrlehrer sagt, ich habe es hier meinen eigenen Weg. Der kommt später noch. Das ist die Phase 2 aber erst. Das sieht man gut bei den Chinesen. Haben wir die ausgedacht. Ja, die kupfern ja alles ab. Aber das war nur Stufe 1. Stufe 2 ist dann, das wird verändert. Und zum Beispiel in der Autoindustrie, das beschreibe ich auch, da gibt es ein großes Autounternehmen in China, was jetzt gleichzeitig als zweites Standbein noch Space hat. Die schicken Satelliten in den Weltraum, weil die sagen, für autonomes Fahren ist ganz entscheidend, dass wir hier eine eigene Satellitenflotte haben im Weltraum. Das heißt, die haben auch erst abgeschaut, aber dann überholen die uns. Das ist selbst im Weltraumbereich so. Also ich will da noch was zu China sagen, weil China ist heute die zweitwichtigste Raumfahrtnation. Ich habe ja vorhin gesagt, dass von den 324 Raketenstarts 162 von SpaceX waren. Aber die Chinesen haben auch 88 Raketenstarts. Das heißt auch 11-mal so viel wie Europa. So, und bei China ist so, dass es da auch eine große private Raumfahrtindustrie gibt. Es gibt ungefähr 400 bis 500 private Raumfahrtunternehmen. Das ist nicht so dominierend wie in den USA. In China ist es schon noch so, dass die staatlichen Unternehmen stärker dominieren. Aber, und das fand ich bemerkenswert, der Xi Jinping, von dem ich nicht viel halte, weil er eigentlich der ist, der seit über 10 Jahren China wieder in die Richtung bringt, mehr Staat und weniger Markt, ja? Was auch eine Ursache ist für viele Probleme, die man heute in China hat. Ja? Aber sogar der Xi Jinping, der Staatsmann, hat erkannt vor 10 Jahren, im Space-Bereich müssen wir es ein bisschen anders machen und hat erlaubt, dass eine private Raumfahrtindustrie entsteht. Hat selbst das grüne Licht dafür gegeben, für eine private Raumfahrtindustrie. Und wenn der Xi Jinping das schon macht, der sonst doch sehr stark an Staatslösungen glaubt, dann fragt man sich, warum sind wir hier immer noch auf dem Staatstrip in Deutschland und Europa? Einfach mal lernen von denen, die es erfolgreich machen.
Das klingt sehr, sehr gut. Also Staat sollte es mehr fördern, verstehe ich. Wir sollten einen Markt schaffen in Europa, dass quasi mehr Firmen das machen. Aber langt das? Wir brauchen ja auch die entsprechenden Techniker und Wissenschaftler. Ich meine, ist denn, wenn Sie sich so dieses Hochschulwesen anschauen, sind wir dann auch wettbewerbsfähig? Ich meine, die TUM ist wahrscheinlich noch wettbewerbsfähig in München. Oder sagen Sie dann die Leute, naja gut, die anderen haben auch so wahnsinnig viel mehr Ingenieure. Die Amerikaner haben auch die Möglichkeit, viel aus dem Ausland anzulocken.
Da sprechen Sie ein echtes Problem an. Also wir haben gute Leute. Sie haben ja genannt zum Beispiel, ob das jetzt ESA Aerospace ist oder Rocket Factory in Augsburg oder Hype Impulse, bei denen war ich gewesen, es ist eine Heilbronn. Also wir haben da schon so ein paar Leute, die arbeiten an sogenannten Mikrolaunchern. Die sind nicht von den Kosten und von der Größe auch nur entfernt vergleichbar mit dem, was der Musk macht. Aber die könnten auch vielleicht eine Nische für sich entdecken. Ja? Also die Leute gibt es schon, aber sie haben recht. Das Problem ist dann halt, dass die Leute dann doch irgendwann sagen, ich gehe lieber in die USA. Ich habe vorhin erwähnt, das Unternehmen Rocket Lab, von dem Peter Beck heißt der ist Neuseeländer. Das war so ein Bastler, eigentlich ein typischer, der hat auch nicht studiert oder so ein Hobbybastler, der hat angefangen dann irgendwann Raketen zu basteln. Ja, der ist aber irgendwann ist der mit seinem Unternehmen auch in die USA gegangen, weil er sagt, erstens kriege ich nicht die Aufträge vom Militär oder auch von der NASA, solange ich in Neuseeland sitze. Und zweitens komme ich auch nicht an das Kapital so gut ran, solange ich in Neuseeland sitze. Und drittens komme ich auch nicht an, was Sie jetzt gesagt haben, an die guten Ingenieure und so ran. Und das ist natürlich ein bisschen so ein Teufelskreis, dass ich vermute, wenn es jetzt einen wirklich genialen Raketenmenschen gäbe in Deutschland, dass die früher oder später sagen, ich gehe lieber in die USA, weil da habe ich die besseren Rahmenbedingungen. Ja, und ich meine, man versucht ja jetzt hier auch sich unabhängig zu machen von USA, auch jetzt im militärischen Bereich, und wird es dann auch da staatlich irgendwo subventionieren. Wird wahrscheinlich auch bei den Förderungen, das weiß ich jetzt nicht, aber vermute ich, dass man da Bestimmungen drin hat, dass sie nicht so einfach abhauen können. Aber das ist schon ein Riesenproblem. Also lange Rede, kurzer Sinn. So wie es heute ist, glaube ich nicht an die Zukunft von Europa, von Russen übrigens auch nicht, sondern das ist eine Sache, die läuft ab zwischen den Chinesen und den Amerikanern. Wie beim KI-Bereich auch. Wann ist das letzte Mal eine große Hightech-Firma in Deutschland gegründet worden? Das war 1972 SAP. Das ist auch schon einige Jahre her. Ungefähr so lang wie die letzte Mondlandung. Nach 1972. Danach, was hat man noch? Wirecard. Ja, aber sonst gab es ja eigentlich dann nicht mehr viel. Und so ist es auch leider im Space-Bereich. Deswegen fand ich es heute schon ein bisschen lächerlich, wenn die Frau Bär sagt, wir sind eine große Weltraumnation und ohne uns kommt niemand zum Mond. Also wir haben halt tolle Leute gehabt, den Obert oder auch den Werner von Braun. Im Gegenteil, das ist wieder so, ja, das ist jetzt ein anderer, der G.D. Vance, der hat neulich in Amerika gesagt, wir brauchen keine Europäer, wir haben es ja auch allein zum Mond geschafft. Da habe ich nur gedacht, dann weiß der auch vielleicht ein bisschen wenig über die Geschichte der US-Raumfahrt, weil ohne den Werner von Braun und die Deutschen, das ganze Team, was der abgeworben hätte, wären die auch nicht zum Mond gekommen. Also da nimmt gern jedes Land für sich das so in Anspruch. Wir sind es und wir können es, aber so einfach ist es auch nicht.
Ja, ich meine, ich glaube, zur Ehrenrettung von Frau Beer, ich glaube, ein paar Komponenten kommen aus Deutschland, die mitgebraucht werden. Aber Sie haben natürlich.
Das ist so, das ist jetzt nicht so, dass wir leisten auch einen Beitrag. Aber wir haben auch da zum Teil eine Fokussierung auf falsche Sachen. Ich sage nur mal ein Beispiel. Die ESA ist unglaublich stolz drauf, dass es 2021 ein Zertifikat für Gendergleichstellung bekommen hat. Ja, und da haben die sich viel drüber bemüht und waren dann ganz stolz, dass in der New York Times ein großer Artikel war. Die ESA hat jetzt die Gendergleichstellung und mehr Gendergleichheit im Weltraum. Ja, und dann haben wir Deutschen ein eigenes Programm aufgestellt, wie man behinderte Leute im Rollstuhl und so, wie man die in den Weltraum bringen kann. Nichts dagegen. Ich habe da große Sympathien. Ich habe sogar ein Buch geschrieben über erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Aber solche Sachen zur Priorität zu machen, ja, da sind wir Deutschen halt wieder wie überall total ideologisch. Wir haben keine eigene Rakete irgendwo, die wir im Weltraum bringen können und sind da ganz hinten dran und machen sich dann Gedanken über Gender-Gleichstellung im Weltraum und wie man Behinderte in den Weltraum bringt. Das kann man ja überall beobachten, dass wir da so doch sehr ideologisch sind immer bei allem, was wir machen.
Ich fasse mal zusammen. Sie sind optimistisch für den Weltraum als Markt. Sie sehen, dass der Markt erobert werden wird. Wir werden davon profitieren, so wie wir jetzt auch amerikanische Technologien nutzen, um miteinander zu sprechen, oder KI aus USA oder China oder eben anderes. Aber es wird eben von den anderen Ländern erobert werden und wir können vielleicht in der Rolle des Zulieferers sein, wenn wir Glück haben, weil wir einfach deshalb die falschen Prioritäten setzen, leider Gottes. Das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung.
Ja, und sagen wir, was auch meine wirklich auch wichtige Botschaft von dem Buch ist, ja, ohne Eigentumsrechte bin ich auch nicht so optimistisch, dass es irgendwo anders läuft, wirklich grundlegend anders läuft. Also ich bin jetzt stolz, mein Buch erscheint in einem der größten amerikanischen Verlage. Bisher sind meine Bücher immer in kleineren Verlagen erschienen. Das erscheint jetzt bei Skyhorse, was einer der Giganten ist. Und das Vorwort hat immer der Newt Gingrich geschrieben. Den kennt in Deutschland nicht jeder, aber in Amerika kennt den jeder. Wo ich also stolz drauf bin, der führende, weltweit führende Experte für Space Economy, das ist der Matthew Reinsel vom Harvard Business School, hat gesagt, das Buch ist die Pflichtlektüre. Der Zittelmann zeigt, wie es geht. Das heißt, meine Gedanken, die finden da schon einen ersten Anklang, ja. Und deswegen will ich auch jetzt gerade in den USA dafür werben und nicht nur Deutschland. Übrigens, die Chinesen, hat einer der größten chinesischen Verlage, hat auch das Buch erworben, allerdings mit ganz vielen Zensurstrichen. Immer wenn was drinsteht, wie schrecklich der Sozialismus ist und wie schrecklich Mao war, das musste natürlich rausgestrichen werden. Wieder.
Also das Buch ist ja deutlich kürzer geworden, dann Spaß beiseite. Ich freue mich ja über Ihren Erfolg in den USA, aber ich würde mir natürlich mehr wünschen, dass Sie hierzulande erhört werden, dass wir eben doch versuchen, noch vielleicht eine Industrie aufzubauen und eben nach über 50 Jahren es doch vielleicht wieder schaffen, eine Firma zu machen oder zu schaffen, eine Technologiefirma zu schaffen, die weltweit mitspielt. Das wäre nicht schlecht.
Das wäre toll. Da stimme ich Ihnen zu, lieber Stelter.
Sittelmann, vielen Dank sehr fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder mal ein neues.
Mir auch. Ganz herzlichen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Rainer Sittelmann. Was lernen wir? Erstens, die staatliche Raumfahrt hat nicht so gut funktioniert. Erst privatwirtschaftliche Raumfahrt hat zu deutlichen Kostensenkungen geführt und damit den Markt erschlossen. Das war vor allem SpaceX. SpaceX hat den größten Kostenrückgang in der Geschichte der Raumfahrt bewirkt. Zweitens, wir in Europa haben durchaus ein Problem. Wir haben zurzeit nur eine Anzahl von ungefähr 1% an den weltweiten Raketenstarts. Die Ariane 6 kam 7 Jahre zu spät. Und unsere Startups, ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg, sind ambitioniert, müssen aber deutlich aufholen. Hier stellt sich die Frage, schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen? Drittens, das neue Weltraumrennen ist ein Systemwettbewerb. Es geht nicht um USA versus China, sondern es geht um Privatwirtschaft versus Staatskapitalismus. Hier liegt die Chance für diejenigen, die sagen, lasst uns den kapitalistischen Weg gehen. Und viertens, das Ganze geht natürlich nur mit Eigentumsrechten, wie Rainer Zittelmann klar macht. Wir brauchen klare Eigentumsrechte auf Himmelskörpern, um auf diese Art und Weise es finanziell attraktiv zu machen, die Risiken einzugehen, die Investitionen zu tätigen. Ich glaube, wir müssen ganz nüchtern drauf blicken und müssen sagen, so wie auf der Welt einige Revolutionen stattfinden, Stichwort künstliche Intelligenz, so findet auch im Weltall eine Revolution statt. Riesige Schätze gilt es zu heben. Und ich denke mir immer so, naja, in Deutschland werden wir bestimmt jetzt Diskussionen führen, wie man das verhindern kann, quasi sichert das Ökosystem in dem Weltraum. Ich persönlich glaube, es ist relativ egal, was wir dazu denken. Die Welt wird es machen, die Menschheit wird es machen. Und das, was wir alle nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, das wird vielleicht doch einmal wahr. Oder ich sage es so wie Rainer Zittelmann in seinem Buch, Schwerelosigkeit hebt keine ökonomischen Gesetze auf. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Ausflug ins All. Am kommenden Mittwoch geht es wieder etwas irdischer weiter in der neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt noch nicht genau, was das sein wird. Da muss ich drüber nachdenken. Und spätestens am kommenden Sonntag hören wir uns dann wieder zu einer neuen Ausgabe von BTO. Und übrigens, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei Apple oder bei Spotify. Damit werden auch andere auf diesen Podcast aufmerksam und wir wollen ja, dass ihr mehr gehört wird. Ich freue mich bis dahin auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und wünsche Ihnen allen eine schöne Woche. Ihr Daniel Stelter.